Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Aramark-Podcasts Bistro Bonanza. Ich bin Hannes Wagner und heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für euch. Patricia Stitz, die seit vielen Jahren Marken im F&B-Bereich formt und den Markt stets im Blick hat, gibt uns exklusive Einblicke in die Welt von Foodtrends, Markenstrategien und mutigen Innovationen. Gemeinsam klären wir, was eine starke Marke wirklich ausmacht, wie man sich an ein verändertes Konsumverhalten anpasst und welche Produkte die Trends von morgen prägen könnten. Dabei teilt sie nicht nur ihr Fachwissen mit uns, sondern auch spannende Geschichten und vielleicht sogar echte Geheimtipps aus der Branche. Freuen wir uns auf eine inspirierende, unterhaltsame und vor allem lehrreiche Episode mit Patricia. Hallo.
Hallo Hannes. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und wir starten mit einem Fragenhagel. Unsere Entweder-Oder-Fragen. Eine Antwort zählt. Snackautomat oder Pop-Up-Kitchen?
Pop-Up-Küche.
Bauchgefühl oder Datenanalyse?
Bauchgefühl.
Regionaler Charme oder globaler Hype?
Regionaler Charme.
Geschmacksbombe oder Optikknaller?
Die Geschmacksbombe, definitiv.
Trends setzen oder Trends folgen?
Gerne Trends setzen.
Limited Edition oder Klassiker für immer?
Limited Edition, weil ich muss ja immer wissen, was neu angesagt ist.
Einhornkeks oder Dinosaurierchips?
Dann nehme ich die Einhörner als Bauch.
Rezept auf der Packung oder QR-Code zur Website?
QR-Code. Ja.
Okay, sehr gut. Vielen Dank, das war's auch schon.
Sehr
souverän
Ideen.
Geantwortet.
Sehr Perfekt. Gut, dann bin ich, habe ich ja die erste Challenge überstanden, ja. Hannes.
Patricia, du berätst seit 20 Jahren Unternehmen im F&B-Bereich. Mhm. Was macht für dich denn eine starke, erfolgreiche Marke aus?
Ja, tatsächlich 20 Jahre bin ich schon dabei. Mein Gott, so alt bin ich schon. Eine starke Marke. Eine starke Marke ist sehr authentisch. Und eine starke Marke berührt nicht nur funktional, indem sie Mehrwerte liefert, sondern auch ganz, ganz stark emotional. Also eine starke Marke schafft es, echte Fans zu machen. Das ist für mich eine starke Marke, definitiv. Und das ist ein harter Weg und eine harte Arbeit. Und ich glaube, eine starke Marke schafft es, sich auch immer wieder zu wandeln und anzupassen an diese wandelbaren Bedürfnisse der Menschen da draußen. Und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung aktuell und in den aktuellen Zeiten.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt ein Kunde oder potenzieller Kunde auf dich zukommt mit einem neuen Produkt oder mit einer neuen Idee? Wie entsteht denn da so eine Marke oder wie ist da die Vorgehensweise?
Meistens ist es ja schon so, dass eine Marke besteht schon. Ein Unternehmen kommt mit einer bestehenden Marke auf mich zu und möchte im Endeffekt aus der Marke heraus an neuen Ideen arbeiten, an neuen Innovationen arbeiten. Und dann schauen wir uns natürlich im ersten Step immer an, wer bin ich als Marke? Wer möchte ich auch bleiben? Und welchen Benefit kann ich liefern für die Konsumenten? Und diesen Weg gehen wir dann gemeinsam im Endeffekt. Also wir gehen von der bestehenden Marke aus und prüfen, wo gibt es denn noch Chancenfelder, wo gibt es noch Potenziale, basierend auf Trends, auf Bedürfnissen der Menschen da draußen. Und daraufhin entwickeln wir entweder gemeinsam in Workshops diese neuen Ideen, neue Produkte, neue Konzepte. Oder ich ziehe mich zurück, mache es im stillen Kämmerlein und dann kommen wir erst in den Austausch. Das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, jedes Projekt ist total divers bei mir. Und die Marken sind sehr unterschiedlich. Es sind bekannte, traditionelle Marken. Manchmal sind es auch sehr junge Marken. Es ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Und das ist das, was ich liebe, weil es immer wieder was Neues ist, eine neue Herausforderung, der ich mich wieder neu stellen muss. Aber so in der Ähnlichkeit, wie ich es eben beschrieben habe, so erfolgt es dann. Und es ist immer anders und immer individuell, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist.
Wie würdest du den Begriff Marke bezeichnen oder beschreiben? Mhm. Oft versteht man ja immer irgendwas, was man vielleicht schon kennt, sage ich jetzt mal, ob das jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Chips-Beispiel, die Dinosaurier-Chips, das ist verbunden mit einem Hersteller, den man vielleicht auch schon ganz lange kennt. Ist das dann eine Marke oder, also, ne, wann fängt das an, eine Marke zu sein?
Ich glaube, ich will es jetzt auch nicht so verkomplizieren, weil ich glaube, jeder von uns ist auch eine Marke. Auch du, Hannes, bist eine Marke und auch ich bin, glaube ich, eine Marke. Das ist einfach nur eine Charaktereigenschaft. Etwas, was dich vielleicht anders macht als der Gegenüber. Und ich glaube, das sehr banal formuliert. Das ist so der Blick für mich da drauf. Wer bin ich? Was kann ich? Wofür stehe ich? Welche Emotionen löse ich bei dem anderen Menschen gegenüber? aus. Ich finde das ganz, ganz entscheidend. Denn am Ende des Tages ist es, glaube ich, egal, was Menschen und auch Marken tun, was sie im Endeffekt aufzeigen, liefern. Es ist viel entscheidender, welches Gefühl sie hinterlassen bei dem Gegenüber. Und das gilt für mich, für Menschen und für Marken, weil am Ende sind Menschen auch Marken und umgekehrt. Vielleicht ein etwas anderer Blick auf das Thema Marke, aber das ist das, wie ich es für mich verinnerlicht habe.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup bin, ich habe jetzt vielleicht ein tolles, bleiben wir mal wieder bei den Dinosaurier-Chips. Wir haben jetzt hier die ultimativen aus unserer Sicht.
Ich merke schon deine Vorlieben.
Sicht, ja, Nee, die Einhornkekse, das ist mir. Die Dinosaurier-Chips. Und ich bin jetzt davon überzeugt, sozusagen als kleines Startup, wir haben es entwickelt, das ist richtig toll und so weiter. Ne? Und wir kommen jetzt zu dir oder würden vielleicht zu dir kommen und sagen, Prinzip, wir brauchen unbedingt Hilfe, uns kennt keiner. Hilf uns doch sozusagen, dass wir eine Marke werden können oder dass wir unser Produkt besser verkaufen können, weil wir vielleicht erstmal nur so einen kleinen Online-Shop hatten oder vielleicht mit dem einen oder anderen Hersteller gesprochen haben, der uns oder Händler gesprochen haben, der uns abgewiesen hat zum Beispiel. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht auch so ein bisschen als Tipp in diese Startup-Welt.
Beim Thema Startup gibt es ja sehr, sehr viele Experten und Innovationshubs, die auch Startups tatsächlich unterstützen. Das ist jetzt weniger mein Geschäftsmodell. Aber die Frage ist eine richtige, weil am Ende des Tages, wenn du sagst, ich möchte bekannt werden als ein Unternehmen, als eine Marke, muss ich mir erstmal Gedanken machen, wo möchte ich bekannt werden? Wer ist meine Zielgruppe? Das heißt, der Start ist für mich immer, wen möchtest du denn ansprechen? Wen möchtest du denn emotional berühren auf der anderen Seite? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, das ist immer das, was ich immer mitgebe, zu sagen, okay, für wen ist denn das, was du da entwickelt hast, was du da produziert hast? Wen möchtest du emotional berühren, funktional berühren? Und ich glaube, das ist so der erste Schritt der Zielgruppe, die Zielgruppe zu definieren und ganz genau zu wissen, was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe, wo sind da wirklich Probleme und welche Lösung bringt dann die Marke und das Produkt. Denn darum geht es am Ende des Tages. Zu identifizieren, für wen möchte ich eine Lösung bieten? Denn das tun wir im F&B-Bereich im Endeffekt. Wir bieten Lösungen, nicht nur für Hunger, sondern auch für emotionale Bedürfnisse. Also das wäre das, was ich mitgeben würde im ersten Step, tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen. Wer ist meine Zielgruppe? Was hat sie für Probleme? Und welchen Mehrwert kann ich ihr liefern? Und wie kann ich sie emotional berühren? Kurzfristig und langfristig.
Was ist denn aus deiner Sicht wichtiger für den Erfolg eines Produkts, die Idee oder der Kundennutzen?
Hängt das eine nicht mit dem anderen zusammen?
Vielleicht.
Würde ich jetzt behaupten wollen. Also für mich wäre das der Aspekt. Ich finde, alles beginnt ein Stück weit mit einer Idee. Das ist ja auch mein Konzept eigentlich, Food Ideas. Alles beginnt mit einer Idee, eine Strategie, eine Innovation, ein Konzept, ob Kommunikationskonzept, ob Marketingkonzept, alles beginnt von einer guten Idee. Und dann muss man die Idee etwas vertiefen, nämlich sich wirklich fragen auf Basis von Trends, von Insights, im Endeffekt, ja gut, was ist denn das für eine Idee? Welchen Nutzen bringt sie denn dann im Endeffekt für diese Zielgruppe, die ich ansprechen möchte? Also gehört das eine mit dem anderen eng zusammen für mich. Also ne, ob Ideen unter der Dusche entstehen oder wo auch immer, muss man sie dann nachher nochmal hinterfragen. Können sie wirklich was? Bringen sie wirklich einen Nutzen? Welchen funktionalen, welchen emotionalen Nutzen bringen sie mit sich? Und lösen sie wirklich ein echtes Problem? Ich meine nicht, dass wir alle jetzt unbedingt Probleme haben, aber am Ende des Tages schaffen wir ja in dem Food and Beverage-Bereich Bedürfnisse. Wir haben ja alles. Wenn wir uns die Regale anschauen, ja? Also es fehlt uns ja an nichts. Es ist alles voll.
Außer mehr Dinosaurierchips.
Ich merke schon. Wir sprechen nochmal im Nachgang und dann machen wir ein konkretes Briefing, damit du deine Dinosaurierchips bekommst. Wie hättest du die denn gerne?
Ich weiß es nicht. Gibt es ja vielfältige Dinosaurier, ne?
Da muss ich leider gestehen, ich bin keine Dinosaurierforscherin. Da kenne ich mich gar nicht aus. Mein Sohn ist schon raus aus dieser Thematik mit Dinosauriern. Aber wir werden da sicherlich was Cooles finden.
Ja, ich glaube auch, das braucht die Welt unbedingt.
Ja, wir haben ja schon mal die Idee. Hannes,
das stimmt.
Muss man so die Gedanken machen, wo liegt das Kernproblem oder der Kernneed, auf den wir aufsetzen müssen, um da einen echten Benefit dran zu machen.
Genau, und wenn wir es jetzt noch öfters erwähnen, dann kommen wir auch in die emotionale Schiene.
Ja, dann sind wir so emotional.
In verschiedenen Tonlagen auch nochmal sagen.
Ja. Finde ich gut.
Dass alle Zuhörer sozusagen aus diesem Podcast gehen und sagen, ja, jetzt habe ich eigentlich Lust auf Dinosaurierchips.
Es gibt ja ganz viele Motive, warum Dinosaurierchips, ja. Was habe ich dann, bin ich nur hungrig oder brauche ich Energy mit Koffein oder brauchst du etwas zur Gönnung mit Extrafett? Ja. Also alles ist möglich. Alles geht, nicht muss, wie das so schön heißt.
Richtig. Hast du im Kopf ein paar Erfolgsgeschichten oder so eine richtig gute Erfolgsgeschichte von einer Marke oder einem Produkt, wo du sagen würdest, das ist richtig klasse gewesen?
Ah, es ist so vieles und so wenig passiert die letzten Jahre, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das ist so durch diesen Multikrisen-Modus, in dem wir uns gerade befinden, war das Jahr 23 und 24 nicht ganz so stark in Bezug auf Innovationen und hatte auch nicht so viel Innovationskraft. Trotzdem gab es ja so ein paar Innovationen, Line-Extender oder Bewegungen. Was ich sehr spannend finde, ist, was tatsächlich passiert ist in dem ganzen Gesundheitssektor. Ja, denn trotz dieser Schwäche im Bereich der Innovation gab es Bereiche, die es trotzdem geschafft haben. Und das ist Gesundheit, Fitness. Das ist dieses vegane, pflanzliche Thema. Das waren schon durchaus Bereiche, die Innovationen die letzten Jahre geschaffen haben für den Markt. Und wenn wir da auch über Markennamen sprechen wollen, über Produkte, was mich beeindruckt hat die letzten Jahre, ist Coro als sehr junge Marke. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist. Soweit ich weiß, produzieren die auch gar nicht selber, aber diese Welt aufzumachen mit genussigen Produkten, wirklich leckeren Produkten, die trotzdem aber in sich gesund sind, natürlich sind, ich kein schlechtes Gewissen haben muss, die bedienen sehr, sehr viele von diesen Kundennutzen, von denen wir vorher gesprochen haben, und die passen einfach in die Zeit, und die sind verdammt teuer und die Menschen kaufen sie. Und das muss ich schon sagen, das finde ich, und wenn man sich dann das ganze Marketing drumherum anschaut oder auch die Verpackung anschaut. Ich meine, total neutral, total clean. Das sind ja manchmal nur so Beutel mit einem Aufkleber. Aber vielleicht ist es genau das, was als Eyecatcher auch hängen bleibt. Plus diese Qualität der Produkte. Also das fand ich schon interessant. So diesen ganzen Gesundheits-Fitness-Bereich, diese ganzen Proteinriegel. Ja, also wenn du mal in die Drogeriemärkte gehst, das ist ja unfassbar. Das sind ja Meter an, an Produkten. Oder? Das ist keine Ahnung, mit Crunch, ohne Crunch, in allen Schokoladenvarianten. Das hätten wir doch alle nicht gedacht vor 5, 6 Jahren, dass wir jetzt alle Protein futtern.
Also das stimmt allerdings. Wobei viele ja denken, wenn sie nur den Riegel essen, sind sie top fit. Eigentlich nur noch den Riegel essen. Ne?
Genau, ja, leider. Das ist dann fest. Aber so funktioniert es nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber das fand ich schon beeindruckend, wenn du nach Innovationen fragst, so diese ganzen Themen. Aber auch, dass man jetzt ohne schlechtes Gewissen so einen Schokoladenpudding essen kann, ja, weil er auch mit Protein versetzt ist. Ja, dass dann auch der Otto-Normalverbraucher dann sagt, ach, den gönne ich mir jetzt, weil da muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Aber genau darum geht es irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen so schwanken zwischen zwei Bedürfnisfeldern funktionieren müssen in dieser Welt, die so verdammt hart ist und anstrengend ist. Ja, funktionieren müssen. Das heißt, ich muss gesund bleiben und leistungsfähig bleiben und lange leben möchte ich und lange schön möchte ich sein und ich muss, dann soll ich mich auch noch moralisch vernünftig ausstatten mit Lebensmitteln. Und auf der anderen Seite will ich genießen. Das Thema Eskapismus. Gönn dir. Ja, diese doppelten gedrehten Croissants für 6,99, die ich mir dann wieder reinschiebe. Und das diese Spannungswelt von funktionieren müssen zu genießen wollen, ist beeindruckend. Und ich finde, das hat dieses Beispiel Coro sehr gut geschafft. Da ist sehr viel Genuss bei. Aber irgendwie habe ich da nicht so ein schlechtes Gefühl und muss mich nicht schlecht fühlen beim Konsum. Das finde ich sehr spannend in den aktuellen Zeiten.
Jetzt gibt es ja auch so unfassbar viele Produkte. Ich stelle es mir schwierig vor, vor allem sozusagen als Hersteller oder auch als, wie gesagt, kleine Startups von Dinosaurierchips. Ne? Wie werde ich denn als Verbraucher darauf überhaupt aufmerksam? Ja, also ich meine, wenn wir jetzt noch einige Jahre zurückgucken, wo es vielleicht noch Social Media noch so gar nicht gab, sondern irgendwie wer kennt wen und keine Ahnung was, das alles eher noch so, ne, die einen oder anderen erinnern sich, und es eher so auf TV-Werbung und noch irgendwie Handzettel oder was auch immer ankam. Jetzt ist natürlich auch so ein breites Medienfeld möglich, ne, also das bespielt werden kann. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, auch für so eine Marke und auch die in der Entstehung ist, wenn sie nicht so einen großen, auch finanziellen Background hat, da überhaupt reinzukommen und diese Aufmerksamkeit überhaupt zu bekommen, oder?
Ja, ich glaube, definitiv. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wiederum nein, weil wir durch Social Media natürlich einiges erreichen können mit wenig Budget. Zum Beispiel das ganze Thema, wenn es gerade eine junge Zielgruppe ist, vorausgesetzt, es wäre eine junge Zielgruppe, ich meine, alles läuft ja über TikTok aktuell, ja. Das ist ja den Dubai-Schokoladentrend, haben wir alle mitbekommen. Noch, genau. Ich glaube auch, das ist die nächste Blase, platzt dann wieder. Aber das finde ich beeindruckend, wie es dann doch heutzutage sehr gut viral geht und schnell viral geht, wenn man denn die richtigen Punkte drückt im Endeffekt. Das war früher sicherlich anders, da bist du ja der Kommunikationsexperte. Deshalb glaube ich schon, es ist einerseits einfach, andererseits ist es wiederum schwierig, weil es genau in die falsche Richtung auch laufen kann. Ja, also das ist, wenn du etwas Falsches postest, wenn du im Endeffekt dann doch als Unternehmen etwas tust, was vielleicht nicht gerade den Richtlinien entspricht oder gerade der Zielgruppe nicht passt, dann erfährst du auch genau, dass es das Falsche war. Dann verliert man sehr schnell. Also es ist, ich glaube, komplexer. Es ist komplexer, viel, viel komplexer, als es früher der Fall war. Also einfach nur ein TV-Spot, einfach was wahrscheinlich auch nicht, um Gottes Willen, ich möchte mich hier nicht falsch ausdrücken. Das ist eine andere Welt gerade, ja. Eine extreme digitale Welt.
Fluch und Segen zugleich.
Ja, exakt.
Irgendwie,
ja,
ne? Also ich fand das natürlich auch eine super gute Auswertungsmöglichkeit jetzt einfach. Ne? Also du kannst ja durchaus tracken, ne, die Kampagne oder die ich gemacht habe, die hat Folgendes erzielt oder war erfolgreich oder nicht. Oder sozusagen das, was man sich selbst als Maßstab dann gegeben hat. Ne? Früher hat es halt nur die Printauflage irgendwie.
Genau.
Ja, und
das waren schon Zeiten.
Ja, oder irgendwelche TV-Zahlen. Gab es auch noch kein Smart-TV. Ne, da ist ein bisschen angewiesen, dieses ominöse Städtchen von der GfK, wo unter anderem ja auch so ein Testmarkt war, zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ne, heute sind wir ja durch diverse Möglichkeiten auch im Online-Bereich da total anders aufgestattet. Aber natürlich können das halt auch alle. Ne? Und das macht es natürlich dann auch wieder schwierig, sozusagen. Ne?
Ja, es macht es schwierig, sich zu differenzieren, ne? Ja. Oder es vielleicht auch anders zu machen. Und gerade das brauchen wir, glaube ich, heutzutage, die Differenzierung, weil wir auch von Marken und von Produkten sprechen, noch stärker als je zuvor. Mhm. Wirklich eine ganz klare Position einzunehmen am Markt für eine bestimmte Zielgruppe und nicht die Strategie zu fahren, so wie mit mit so einer Gießkanne, im Endeffekt alle mitnehmen zu wollen, das funktioniert einfach nicht. Das macht es aber umso schwieriger heute, weil wir sind ja so vielfältig und die Bedürfnisse werden immer vielfältiger und immer komplexer. Ja, die sozialen Netzwerke, das ist schon extrem. Also wir haben es an dem Hype gesehen, der, glaube ich, jetzt abgeflacht ist mittlerweile.
Mit der Dubai-Schokolade.
Ja, mit der Dubai-Schokolade fand ich ja schon ein Running Gag. Ich meine, das war, glaube ich, vor 2 Jahren schon auf TikTok. Und vor einem Jahr ist es dann ja irgendwie so richtig explodiert. Jetzt nehmen alle wieder die Schokoladen raus, weil irgendwelche Herkunftsthemen nicht berücksichtigt sind. Das finde ich schon... Ja, also es ist schon tatsächlich so, dass es nicht schaden kann, mal auf TikTok rumzuschauen oder auf Instagram mal rumzuschauen, was da so funktioniert oder über was da gerade so gesprochen wird. Denn im Endeffekt Trends sind ja nichts anderes als die innersten Bedürfnisse von Menschen, die sich dann wiederum in einem Trend manifestieren. Und deshalb hilft es durchaus mal zu gucken, ne? Wen möchte ich ansprechen, was beschäftigt die so, wo sind die Pains, wo sind die Gains und wo kann ich da vielleicht ansetzen mit meiner Marke und meinen Produkten, mit meinem Sortiment und mit meinen Serviceleistungen.
Wenn wir grundsätzlich bei Innovation bleiben, der F&B-Markt ist ja auch ständig in der Veränderung. Ne? Gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Was waren aus deiner Sicht so in den letzten Jahren so die wichtigsten Trends, die sich auch auf dem Markt ausgewirkt haben?
Trends muss man jetzt nochmal differenzieren. Sind es Megatrends, sind es Minitrends? Wie kann man es nennen? Am Ende des Tages spreche ich gerne über 4 so größere Trendthemen, die sich über Jahrzehnte eigentlich ja auch schon manifestieren, auch in der Food and Beverage Branche, aber auch in anderen Branchen. Das ist dieses ganze Thema der Gesundheit, der multidimensionalen Gesundheit. Das ist dieses ganze Thema Lifestyle, Erlebnisse, Experiences. Das ist aber auch dieses Thema Moral, Nachhaltigkeit, gutes Gewissen. Und das 4. Thema ist so dieser Drang, dieser Wunsch nach Sicherheit, nach Orientierung. Ja, also es sind so 4 Bereiche. Weil die sehr stark aus den Bedürfnissen der Menschen kommen und die manifestieren sich unterschiedlich. Das Thema Gesundheit siehst du ja im Food and Beverage Bereich, das ist ja von wirklich körperlicher Gesundheit, das Proteinthema hatten wir eben schon, pflanzlich, aber auch mentale Gesundheit, ja, dieses ganze Energy-Thema, die Energy-Drinks und auf der anderen Seite sind wir alle so aktiv, dass wir jetzt auch zum Runterfahren Dinge brauchen, ja, da gibt's dann die Lavendel-Drops und ich weiß nicht was, um dann auch wieder abends nach diesen ganzen digitalen Themen, die auf uns einpassen, wieder runterzukommen. Beim Thema Sicherheit und Orientierung, klar, nach diesem Multikrisenmodus sehen wir uns ja alle nach Produkten, wo ich vertrauen kann, da ist das Richtige drin. Da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Die Marke hat das schon für mich erledigt. Das Unternehmen hat das schon für mich erledigt. Ja, da fühle ich mich sicher. Da bekomme ich eine gewisse Orientierung in Bezug auf Zutaten. Man muss auch keine Sorge haben. Bei diesem ganzen Thema gutes Gewissen, Moral und Nachhaltigkeit, ja, ist natürlich dieser Wunsch, mich richtig zu ernähren Ja, und Dinge zu mir zu nehmen, die jetzt nicht noch anderen Menschen schaden, die nicht Tieren schaden, die mir einfach ein gutes Gewissen geben. Wir hatten das eben das Thema, weil wir natürlich durch Social Media sehr viel Wissen bekommen. Und mehr Wissen heißt für mich auch so ein Stück weit mehr Gewissen Dingen gegenüber. Und das manifestiert sich ganz, ganz stark im Food and Beverage Bereich. Und dieses ganze Thema Lifestyle-Erlebnis, ja, das ist von Geschmacksbombe, von der du vorhin gesprochen hast, zu verrückten Dingen wie die Dubai-Schokolade. Ich meine, die Menschen sind so verrückt, um 10 Euro zu bezahlen, aber auf der anderen Seite bezahlen sie nicht das Geld für ein gutes Stück Fleisch. Wir stehen irgendwie eine Stunde an, um ein Croissant zu kaufen, was gefüllt, getoppt ist, für ein Heidengeld am Ende des Tages, was nichts mit Gesundheit zu tun hat, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und all diese vier größeren Bewegungen, von denen ich spreche, die widersprechen sich ja alle in sich. Aber das ist genau das Thema. Das sind wir Menschen. Heute so und morgen so.
Ja, es wird da nie eine Antwort drauf haben, grundsätzlich. Nee. Die eine Antwort. Ne? Nee, weil es ist ja so vielfältig auch einfach. Ja. Ne?
Das also, gibt es auch nicht mehr. Es gibt auch kein Schwarz-Weiß mehr.
Nee.
Ja, das ist auch interessant. Es gibt auch kein richtig, nicht unbedingt, nicht in dem Fall, aber kein richtig und kein falsch. Es gibt immer ganz viele Wege. Und das macht es ja so komplex.
Also bei Aramark haben wir festgestellt, also was heißt festgestellt? Also wir haben uns nie dazu entschieden, zum Beispiel zu sagen, wir sind in irgendeiner Form belehrend.
Genau.
Und ich glaube auch jetzt so im privaten Umfeld auch, wenn mir jemand kommt und sagt, nee, das, was du da isst, ist schlecht oder was auch immer, ist doch das oder so, dann mache ich es erst recht nicht, sozusagen.
Genau.
Ich glaube, die Aufklärung spielt da eine große Rolle. Mhm. Also wir haben jüngst auch diese Foodlinie Planet Power eingeführt, zum Beispiel im Rahmen der Planetary Health Diet zum Beispiel oder auch jetzt diese Aktion in Veganuary. Das sind alles so teilweise auch informativen Charakter, wo man noch was mitnimmt sozusagen und auch besser versteht, um was es geht. Ne? Siehst du das auch so? Also gerade so ein bisschen, es ist ja schwierig, die Leute mitzunehmen. Aber belehrend sollte man nicht sein, oder?
Absolut. Da stimme ich dir total zu. Genau das ist das. Wer möchte noch ein Stück weit belehrt werden? Oder wer möchte mit dem erhobenen Zeigefinger angesprochen werden im Endeffekt des Tages? Das wollen wir nicht. Wer möchte auf seine Inkompetenzen hingewiesen werden oder auf seine Inkonsequenzen hingewiesen werden? Denn am Ende des Tages sind wir ja alle inkonsequent, ja, in dem, was wir tun. Wir versuchen natürlich mit unseren Mitteln konsequent zu sein und zu dem zu stehen, zu unseren Werten zu stehen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Wir sind Menschen und heute haben wir das Bedürfnis und morgen haben wir das Bedürfnis. Aber ich gebe dir absolut recht. Deshalb finde ich das richtig, wenn ihr das so macht bei Aramark, dass man Hilfestellungen gibt, dass man Orientierung gibt. Ich hatte eben davon gesprochen, wie wichtig das ist, dass man zeigt, was könnte denn ein guter Weg sein? Und sehr viel erläutert, die Menschen sehen sich nach Wissen und sie können sich ja eh Wissen überall zu beschaffen im Endeffekt. Deshalb, ich glaube, Wissen teilen und die Zeiten sind ja vorbei, wo pflanzlich vegan eher dann in, keine Ahnung, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, in irgendwelchen Ökolatschen im Endeffekt, das ist vorbei, das ist Lifestyle im Endeffekt und wir brauchen das auch. Ja, nee, Belehrung. Nein. Nein.
Wenn wir zurück zu den Marken kommen oder zu der Begrifflichkeit, inwiefern muss denn eine Marke auch flexibel sein oder beziehungsweise adaptiv sein?
Ich glaube, heutzutage viel, viel mehr, als es früher der Fall war. Denn die Welt da draußen ist so volatil und so wechselhaft, dass man sich immer wieder hinterfragen muss als Marke. Wer bin ich noch? Passt das noch? In welche Richtung kann ich mich noch entwickeln? Aber in der Form, wo ich noch authentisch bleibe und glaubwürdig bleibe. Also ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Flexibilität ist erforderlich, um zu überleben in der heutigen Zeit, aber mit einer starken Authentizität, ja, mit einer Fähigkeit, doch ein Schritt nach vor zu gehen, rechts, links zu gehen, aber sich seinem Ursprung auch immer wieder treu zu bleiben. Also es gibt Dinge, die passen einfach nicht. Ja, wenn man irgendwie, und es ist dann auch nicht mehr glaubwürdig. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einer Marke passieren kann, wenn man nicht glaubwürdig ist. Weil passiert genau das auf der anderen Seite, dieses schlechte Gefühl, was erzeugt wird, diese Unglaubwürdigkeit. Und dann kann es natürlich nicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist die Schwierigkeit für viele Unternehmen. Wie weit kann ich denn das Ganze stretchen im Endeffekt? Welche Produkte passen denn noch und welche passen nicht? Ja.
Ja, und da spielen ja auch die Trends dann auch wieder irgendwie eine Rolle, ne?
Exakt.
Ne? Also auch gerade so, was in den letzten Jahren ja, ne, Nachhaltigkeit, Regionalität und so weiter und so fort, die ja durchaus auch eine Rolle spielen mittlerweile oder auch gefordert werden, unter anderem von bestimmten Zielgruppen. Das verstehe ich auch so ein bisschen darunter, flexibel zu sein halt grundsätzlich, ne?
Genau, ja, den Trends, ja. Sich schon anzuschauen, wo geht die Reise hin, aber ich finde, nicht jedes Unternehmen, nicht jede Marke muss auf jeden Trend aufspringen. Genau das ist, glaube ich, das Rezept. Man muss darüber Bescheid wissen, was funktioniert, wo sind die Bedürfnisse, aber das Ganze immer wieder matchen mit dem eigenen Ursprung, mit dem eigenen Charaktereigenschaften als Marke, als Unternehmen. Passt das oder passt das nicht? Und wenn es nicht passt aktuell, dann die Finger von lassen. Denn das Schlimmste, was sein kann, ist, wenn man tatsächlich meint, man muss auf allen Hochzeiten tanzen, ja. Das funktioniert nicht. Ja. Also das ist, aber ich glaube, genau das ist so die Schwierigkeit, nicht? Diese Flexibilität, die Authentizität. Oh, das
ich glaube, auch diesen Trend zu erkennen, ne, sozusagen, oder auch so ein Feingefühl dafür zu haben, ist das jetzt was für uns oder ist es nichts? Oder sind wir jetzt gerade irgendwie cool, wenn wir das jetzt auch machen? Aber viele Trends sind ja auch nur so kurzlebig, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwie das Beispiel mit dieser Dubai-Schokolade oder was auch immer. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass das ja auch ausgedehnt wurde. Jetzt nochmal so andere Bereiche. Dubai-Eis.
Ja, und alles gibt es.
So,
alles.
Schon lustig, das zu beobachten. Ja,
das ist wirklich lustig. Das Lustigste, was ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber eine Mortadella-Scheibe mit Pistazienstückchen, das war dann Dubai-Style. Ja, weil Pistazien.
Mortadella
so. Genau, ja. Mit Pistazienstückchen. Ja. Ist ja ein klassisches Produkt eigentlich. Ja, gibt es ja mit Paprika, gibt es ja mit, ich weiß nicht, was sonst, mit Pistazien.
Ja, ja,
weil Dubai ist ja nichts anderes dann im Endeffekt als diese Pistaziencreme mit diesen wunderbaren Engels, türkischen Engelshahn oder orientalischen Engelshahn. Also das ist das ist dann verrückt, ja. Also es gab alles.
Gibt es Beispiele, wie sich ein Produkt oder eine Marke erfolgreich an geänderten Parametern, Marktparametern angepasst hat oder anpassen konnte?
Ja, mir fällt spontan was ein. Ich muss mal überlegen.
Also es gibt ja auch viele. Ich meine, ich fand jetzt tatsächlich auch eher Beispiele ein, die jetzt außerhalb des F&B-Markts sind, die sich auch komplett umorientiert haben, noch als Marke bestehen, aber sich den Gegebenheiten angepasst haben, weil es vielleicht einfach stationär nicht mehr gefragt war, sondern eher online und so weiter.
Was fällt dir da ein?
Da fallen mir zum Beispiel auch Baumarktketten ein, zum Beispiel, oder der LEH grundsätzlich. Ja, also wenn wir jetzt Beispiele nehmen wie ein großer Lebensmittelhändler mit 4 Buchstaben, wo man jetzt auch irgendwie online bestellen kann. Es gibt einen Lieferservice, der mir das liefert, kann auch im Markt abholen, wenn ich online bestelle und so. Ne?
Also ein gutes Beispiel. Ich glaube, die Händler haben sich stark den Gegebenheiten angepasst. Sie haben es ja vor vielen Jahren schon versucht mit diesen Lieferservices. Bei einem hat es geklappt, bei den anderen nicht. Aber jetzt im F&B-Bereich, auch da gibt es tatsächlich viele Marken. Und man kann ja Namen einfach fallen lassen. Ich meine, man geht einmal durch den Supermarkt und sieht das dann. Was ich beeindruckend fand, ich gehe ja mal durch alle Kategorien durch, Süßwarenbranche. Was mich beeindruckt hat, ist der Weg von Cartiers. Und ich erinnere mich wirklich noch daran, ich weiß nicht, wann es war, nagel mich hier nicht fest auf Zeiten, sowas vergesse ich immer. Ich bin manchmal im Bermuda-Dreieck der Zeit, weil die Zeit rennt. Vor vielen Jahren auf der Süßwarenmesse tatsächlich, wo wirklich viele das Ganze belächelt haben, den Auftritt von Cartiers damals, sich ganz klar damals schon zu entscheiden, diesen veganen Weg zu gehen. Es haben alle geschmunzelt, die ganze Branche hat darüber gesprochen. Und ja, es war sicherlich hart. Für diese Marke, für dieses Unternehmen. Aber man sieht ja jetzt, wie sie das konsequent weiterleben, wie erfolgreich sie damit sind. Mit diesem Schritt damals schon sehr früh erkannt, am Anfang dieses veganen pflanzlichen Trends, wenn man das so sagen möchte, dass es ein Weg sein kann. Und das ganz konsequent durchgespielt. Und auch jetzt, muss ich sagen, das ist ja durchaus eine sehr beliebte Marke, auch bei den jungen Zielgruppen. Und warum? Weil die natürlich ganz viele von diesen Themen liefern und diesen Kundennutzen mitgeben, ob es jetzt vegan pflanzlich ist, ob es dieses Thema Tierschutz ist, ob es das Thema LGBTQ ist, ob es das Thema Zucker ist. Das alles gehen sie genau an. Also sie passen sich da sehr an und sind trotzdem authentisch. Und ich glaube, deshalb kommen sie so gut an. Also das finde ich ein plakatives Beispiel aus der Süßwarenbranche.
Da gehört ja auch viel Mut dazu.
Absolut.
Ne? Also, hätte ja auch anders laufen können, sage ich jetzt mal. Ne?
Sehr, sehr viel Mut. Aber Markenführung ist ja auch Mut. Ja. Und ein zweites Beispiel, wenn du ein Mut, fällt mir sofort ein, Froster. Ja? Reinhardsgebot. Vor vielen, vielen Jahren, und ich weiß, und der Geschäftsführer spricht ja auch offen darüber in der Presse, wie schwer das war. dass sie viele Jahre also wirklich Verluste gefahren haben, bis die Menschen es verstanden haben, bis sie bereit waren, diesen Weg zu gehen. Das ist genau dieser Mut, das Unternehmertum. Und jetzt macht sich das aber auch bezahlbar. Also ich finde, das sind zwei starke Marken auch, zwei ältere Marken, älter, die das ganz gut geschafft haben, sich anzupassen an diese Welt.
Für deine Kunden und Projekte musst du ja auch diesen Markt ständig beobachten, analysieren. Was hilft dir denn dabei oder wer hilft dir dabei?
Du fragtest am Anfang, ist es Bauch oder Datenlage? Ich musste mich ja entscheiden.
Ja, ja, klar.
Ja, es ist sehr viel Bauchgefühl nach 20 Jahren, aber natürlich sind es auch sehr viele Daten. Ja, also ich stöbe auch gerne in Trendreporten und verschiedensten Datenbanken rum. Ich schaue auch gerne im Ausland. Und ich gehe auch super gerne essen. In der Gastronomie lässt sich es auch immer stöbern und es lässt sich auch Impulse nehmen im Endeffekt für den LEH. Und ich gehe natürlich super gerne einkaufen. Ja, also wenn wir in Urlaub unterwegs sind, in welchem Land auch immer, da heißt es schon, ich gehe einkaufen, Schatz. Dann sagt Schatz, okay, mach das mal bitte alleine, weil das dauert dann ein paar Stunden, bis ich dann im Endeffekt alle Regale durchgestöbert habe und mich inspiriert habe. Und das liebe ich einfach, zu gucken, was ist da wieder Neues, was gibt's zum Beispiel jetzt in den Niederlanden, was es bei uns nicht gibt oder in London. Und dann wird's eingekauft, dann wird's probiert. Ja, macht sehr viel Spaß. Das ist die Inspiration, die ich mir hole. Zudem kommt natürlich das Bauchgefühl. Nach 20 Jahren weißt du auch, ist das jetzt ein Riesentrend, ist das nur ein kleiner Hype und kannst die ganze Lage natürlich anders bewerten und einschätzen, als wenn du nur auf das letzte Jahr schaust. Mhm. Das ist das Spannende. Und ich glaube, dieser Blick in die verschiedensten Projekte und Kategorien, denn mal ist es bei mir was Süßes auf dem Tisch, mal ist es die Gastronomie, mal ist es denn der Retail, mal ist es der Fischkunde. Und da lerne ich so viel, was man wiederum adaptieren kann auf eine andere Branche. Denn warum nicht die Learnings, die man vielleicht aus der Molkereibranche mitgenommen hat, die Herausforderung, warum kann man sie nicht vielleicht adaptieren auf die Süßwarenbranche? Ich glaube, das ist genau das Bereichernde und das inspiriert mich so enorm. Und ich lerne tagtäglich. Ich höre nie auf zu lernen. Ich liebe es zu lernen.
Aber du bist schon, wenn du in den Supermarkt gehst, dann kaufst du auch was? Oder bist du da nur, guckst du nur?
Naja, ich mache beides. Okay. Ich gucke und ich kaufe.
Der beste Kunde.
Und ich gucke, ich kaufe, ich esse.
Okay, ja, sehr gut.
Deshalb, ja.
Jetzt aufgrund deiner Erfahrung würdest du sagen, und das haben wir ja auch jetzt sozusagen, ich sag jetzt mal, auch im Musikbereich ja mittlerweile, dass es viele, viele Trends gibt oder Sachen aus der Vergangenheit, die wieder neu aufgelebt werden. Wie würdest du so sagen, ist so das Verhältnis oder hast du vielleicht bestimmte Auffälligkeiten in dem Bereich?
Ja, es ist oft, erfindet man das Rad ja nicht neu, wie das so schön heißt. Oft ist es eher etwas, was man kannte, was man wieder modifiziert. Und erfahrungsgemäß, so im Food and Beverage Bereich ist es schon so, dass wir eine gute Balance schaffen müssen in Dingen, die ich kenne als Konsument, die mir bekannt sind, die mir vertraut sind, mit etwas Neuem zu kombinieren. Weil ansonsten überfordern wir oder der Konsument versteht es nicht. Wir haben vorhin über die Kommunikation gesprochen. Wie mache ich das bekannt? Wenn man es nicht versteht, dann nimmt man sich dem auch nicht an. Gerade beim Thema Essen. Ja, es gibt nun mal Dinge, die man nicht kennt, die isst man vielleicht dann auch nicht. Bei den jungen Zielgruppen ist es sicherlich anders. Bei den Älteren ist es eingefahrener. Und deshalb ist es, glaube ich, diese Balance zwischen etwas Bekanntem, einer bekannten Verzehrssituation, die ich vielleicht mit einem neuen Produkt jetzt konfrontiere, oder es ist eine bekannte Zutat mit einer neuen Zutat. Es ist etwas, was wir Menschen gelernt haben schon zu essen und was wir dann wieder neu formen. Ein gutes Beispiel ist dieses ganze vegane Thema. Es hat ja angefangen, indem wir vor vielen, vielen Jahren im Endeffekt Pflanzen, Wasser und Zusatzstoffe in Wurstdärme gepresst haben. Ja, das ist jetzt extremst formuliert, aber am Ende des Tages war es ja so. Jetzt sind wir auf einem ganz anderen Level mittlerweile. Und das ist das Bekannte. Die Wurst kannten wir. Wir wussten, wie man eine Wurst isst. Somit fiel es uns dann einfacher zu sagen, ach, dann probiere ich mal diese Wurst in Anführungsstrichen, die jetzt vielleicht auch nicht auf Fleisch basiert. Und das war ja dieser Weg, dieses Bekannte zu adaptieren. Jetzt sind wir schon viel weiter. Jetzt sind wir in dem nächsten Level zu sagen, wir können neue Kategorien schaffen, weil wir Menschen verstanden haben. Mhm. Wir hatten die Schnitzel, wir hatten die Würstchen, wir haben alles in die Form gepresst, die wir kannten, weil das ein bekannter Verzehrsanlass war. Und jetzt, glaube ich, sind wir zu mehr bereit. Aber es ist immer die Balance, wenn du fragst, was ist zwischen Tradition und Innovation. Weil sonst überfordert uns Menschen das ein Stück weit, wenn wir nicht völlige Freaks sind.
Ja, wir haben ja auch noch gar nicht vor so allzu langer Zeit über diesen schöne Begrifflichkeit Fleischersatzprodukte gesprochen. Ne? musste man ja immer noch mal so einordnen. Ja. Das war ja eine Art Erklärung. Ja, ja, auch
Fleischersatzprodukte. Ich meine, das ist ja wirklich nicht sexy. Nee. Ja, also, und die Kategorie ist jetzt wirklich sexiger und lifestyleiger geworden.
Das stimmt, ja. Absolut. Ja. Man hat es auch so verinnerlicht einfach dann auch.
Man hat es verinnerlicht und es ist eher eine Bereicherung, sage ich, des Speiseplanes. Und nicht ein Ersatz oder eine Alternative finde ich auch schon nicht schön. Es ist eine Bereicherung. Genau, es passt genau auf das. Wir wollen uns vielfältig ernähren und deshalb ist es, bereichert es unseren Teller.
Ja, das ist eine schöne Aussage. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ein Startup bin und um das nochmal einzubringen mit den Doria-Chips und ich möchte mich da jetzt irgendwie im Markt behaupten oder sozusagen einen Markteintritt da irgendwie bekommen, kannst du sagen, beziehungsweise mal so Tipps geben, wie orientiere ich mich denn da? Mhm. Hat das vielleicht schon jemand das Produkt oder auf was muss ich da achten oder so? Weil ich habe vielleicht keine Erfahrung in dieser Branche.
Es gibt wirklich, also in der Startup-Branche ist super viel passiert die letzten Jahre, finde ich. Und es gibt von extrem beeindruckenden Startups und Gründer, wo ich wirklich denke, wow, mit 24 war ich noch lange nicht so weit und so tough und so mutig. Und dann gibt es welche, die wirklich einfach eine Idee haben und dann fehlt dieses Thema Kundennutzen etc. Und da wirklich vieles fehlt dann irgendwie, weil man so verliebt ist in sein Produkt. Ich glaube, was wir auch gesehen haben die letzten Jahre, die Händler haben sich sehr gut aufgestellt. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Händler mehr, der nicht eine eigene Abteilung hat, die Startups unterstützt. Wirklich, also alle Großen im Endeffekt. Und ich glaube, das ist durchaus hilfreich, weil das ist ja oft die Hürde für die Startups. Man hat die gute Idee, aber man versteht die Händlerstruktur nicht. Man versteht gar nicht, was muss denn mein Produkt alles haben, damit es überhaupt eingelistet wird in den Handel. Und das finde ich sehr schön, dass der Handel mittlerweile selber Institutionen hat, Ansprechpartner hat, wo die Startups sich wirklich melden können, das Produkt vorstellen können. Da gibt es auch ganz tolle Verantwortliche, die sich darum kümmern, die wirklich dann Feedback geben. Die Feedback geben zum Produkt. Passt das denn jetzt? Ist die Verpackung so, wie sie sein muss? Also das auf jeden Fall, sich dem Thema zu widmen. Und ansonsten hilft es immer, sich im Wettbewerbsumfeld mal zu tümmeln und zu gucken, was es da so schon gibt. Aber manchmal gibt es die Dinge auch schon im Endeffekt, nur vielleicht anders.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Feedback unfassbar wichtig ist, ne?
Absolut, genau, also, das Feedback euch einzuholen.
Wir hatten, und das ist unsere erste Episode gewesen hier für den Podcast, da hatten wir die Caro Nichols von Three Beers.
Ja, kenne ich.
Ne? Ich meine, das ist natürlich...
Three Beers Porridge, ne?
Genau, richtig, ja. Und ich meine, das ist natürlich, und die Geschichte, die sie erzählt hat, ist auch total toll, dass sie natürlich immer oft geklopft haben irgendwo und so weiter. Sie hat auch einen anderen Namen, dann hatten sie ein Feedback bekommen und so weiter. Sie sind natürlich total bekannt geworden durch Höhle der Löwen, weil sie da teilgenommen haben. Aber ich glaube, es braucht auch diese Beispiele vielleicht nochmal, um auch nochmal so ein bisschen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland trotzdem immer noch nicht so ganz angekommen oder man merkt es nicht in der Öffentlichkeit, diese Start-up-Kultur. Ne? Und ich glaube, es braucht auch diese Beispiele und auch was du jetzt erklärt hast, wie es funktioniert oder dass viele Großhändler oder Einzelhändler sozusagen eigene Abteilung mittlerweile auch haben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis auch grundsätzlich. Ja, ne? Weil viele sind da durchaus ratlos dann auch vielleicht. Ne?
Ja, und mittlerweile gibt es ja auch wirklich Konzerne und auch Mittelständler, die sogar da Ansprechpartner haben, weil am Ende des Tages kann man sich ja sehr, sehr gut zusammentun. Ja, Startup und Corporate einfach zu gucken, wie kann man denn miteinander Dinge tun. Ja. Ich glaube, das ist sowieso ein Motto für die Zukunft. Ja. Man kann alleine das nicht schaffen. Diese Herausforderungen, vor denen wir stehen im F&B-Bereich, können wir nicht schaffen. Das heißt, man muss sich irgendwie zusammentun und sich dieses Feedback einholen. Und oft bekomme ich tatsächlich Produkte geschickt oder Konzepte geschickt und dann geht man einfach kurz in den Austausch. Das ist jetzt nicht mein Geschäftsmodell, aber trotzdem, wenn ich das spannend finde, dann natürlich tauschen wir uns da aus oder man vermittelt dann irgendwie oder ich weiß, dass zum Beispiel ein anderer Mittelständler vielleicht da gerade etwas sucht und Netzwerk ist auch heutzutage alles. Einfach zu sagen, nee, das ist eine tolle Idee, an der Stelle kann ich dir aber nicht helfen, aber schau mal, der und der Konzern oder das Unternehmen, das passt doch perfekt, klopf doch da mal an. Ich glaube, das ist es, einfach miteinander zu sprechen, sich Feedback gegenseitig zu geben und Dinge gemeinsam versuchen anzugehen. Alleine werden wir dem nicht gerecht.
Ja, und einfach fragen. Ich kann mich auch daran erinnern und so war das auch bei der Kooperation, weil da gibt es eine Kooperation zwischen CBS und Aramark zum Beispiel, hatte unter anderem die Caro damals auch den Anton und Thomas, unseren Vorsitzenden der Geschäftsführung, einfach über LinkedIn angeschrieben.
Ja.
So kam das zustande. Ja. Ne? Also es ist durchaus interessant.
Fragen. Ne? Einfach
also
fragen, genau. Das
total.
Finde ich, ja.
Und das ist natürlich wieder auch ein Vorteil für die neue Welt, sage ich jetzt einfach mal, Social Media und Co., dass das möglich ist.
Dass das möglich und dass es erlaubt
ist. Was hast du da gehabt? Gelbe Seiten.
Telefonbuch,
gelbe Seiten. Und dann,
Sekretariat, so, dann erstmal da durchkommen.
Hast du einen Brief geschickt vielleicht. Ne?
Ja. Und das geht natürlich schon schneller. Das stimmt, das ist der Vorteil. Du kannst es alles eher googeln oder ChatGPT fragen eher heutzutage und dann die Leute einfach kontaktieren. Mhm. Das ist schon eine andere Mentalität, glaube ich. Und das spüre ich auch bei den jüngeren Zielgruppen, Gen Z und Gen Alpha, die machen einfach. Die fragen einfach. Ja, das, ich meine, fühl mich noch nicht so alt, aber ich bin deutlich älter und dann denke ich auch, wir haben das damals anders gemacht. Ne? Wir haben es euch nicht getraut, da jetzt den Geschäftsführer per LinkedIn, da gab es das ja nicht, aber wo auch immer anzurufen oder zu kontaktieren.
Ja.
Das läuft jetzt anders, da ist viel mehr
Selbstbewusstsein. Du bist ja auch nicht mit dem Hoodie irgendwo hingegangen zum Beispiel.
Genau,
ne?
Ja,
sondern
den Turnschuhen.
Mit dem Aktenkoffer und irgendwie Anzug. Ne?
Und heutzutage ist alles irgendwie erlaubt. Ja. Ob die Sneaker sind, ob es das T-Shirt ist oder ein Hoodie ist jetzt. Genau, ich bin gespannt, was der nächste Hoodie ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt.
Das ist, was der nächste Mode-Gag sein wird.
Aber es kommt ja alles wieder, auch in der Mode.
Genau, es kommt alles wieder. Genau, das ist immer wieder.
Nur halt wieder in anderer Form.
Ja, definitiv.
Das heißt aber, oder beziehungsweise, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, kommt es denn auch vor, dass dich zum Beispiel Kunden auch fragen, ob du ihnen bei der Produktentwicklung helfen kannst?
Du meinst jetzt wirklich händisch Produkte entwickeln?
Zum Beispiel, wenn das auch so trifft.
Ja, genau. Das gehört auch dazu, genau. Also im Endeffekt ist mein Fokus auf dem Bereich der, in dem Kontext Marke, Mensch, Produkt. Ja, wer bist du als Unternehmen, wer bist du als Marke? Wen möchtest du ansprechen? Deshalb ganz wichtig das Thema Zielgruppe. Mit welchen Services und mit welchen Produkten? Und die Aufgaben sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Und die Kette der Aufgaben ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es kommt auch durchaus vor, dass die Unternehmen auf mich zukommen und gerade Engpass haben im Bereich der Konzepte oder der Ideen theoretisch auf dem Papier. Aber es kommt auch vor, dass sie sagen, oh, ich habe aber jetzt eine grandiose Idee. Das Konzept ist schon getestet worden. Die Konsumenten wollen es unbedingt haben. So, jetzt brauche ich mal ein Produktmuster oder ein Handmuster. Mhm. Und auch das tue ich. Aber es hängt natürlich sehr stark von der Kategorie ab. Ich habe natürlich keine große Technologiezentrum im Endeffekt, wo ich das machen kann. Aber wenn du die Technologie dahinter verstehst, kannst du vieles händisch nachbauen im kleinen Musterformat. Hm. Das wäre der erste Schritt für mich. Oder ich tue mich mit dem Technikum zusammen und kann dann die Produkte dort machen. Das heißt, ich hatte tatsächlich vor vielen, vielen Jahren auch schon in dem veganen Bereich angefangen, diese Würste, von denen ich gerade gesprochen habe, und die Schnitzel und die Frikadellen auch selbst zu machen. Mit meinem Team damals auch. Und das kann passieren. Oder jetzt beim Gastro-Konzept zu sagen, ja, ich entwickle auch die Rezeptur. Mit allem, was dazugehört. Mit dem Wareneinkauf über den Logistiker und Zulieferer, den später auch der Kunde nehmen wird. Mit exakt den gleichen Zutaten, die später auf der Linie auch skaliert werden, weil das ist entscheidend. Ich kann jetzt nicht einfach in der Küche irgendwas zusammenbauen und kochen. Ich muss dann schon wirklich die Schritte zurückgehen und sagen, okay, wie ist die Technologie dahinter? Welche Rohstoffe kann ich einsetzen? Wer ist denn jetzt der Gewürzhersteller? Von wem beziehe ich die Gewürze? Von wem beziehe ich die oder jene Zutat? Und dann kannst du es nachbauen. Explizit. Aber es hat Grenzen bei mir. Ne? Ich fange jetzt nicht an, keine Ahnung, Käse herzustellen. Also das jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man eine Basis hat, auf der man aufsetzen kann, zu Konfitüren habe ich schon gemacht und Dönerrezepturen entwickelt und Frikadellen entwickelt, Soßen, Dressings, Dips, das ist alles machbar, wenn du Technologie dahinter verstehst. Du kannst pasteurisieren im Kleinen, du kannst sterilisieren im Kleinen. Du kannst das vieles machen. Aber es hat Grenzen, ja. Das passiert auch.
Aber es macht ja auch Spaß, denke ich, ne?
Extremst. Ich liebe es.
Also so eine kleine Versuchsküche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Ja, genau, eine kleine Versuchsküche ist immer wieder dabei. Es ist, wie gesagt, die Projekte sind so unterschiedlich. Mal ist der Fokus mehr auf Strategie und Marke weiterentwickeln in Richtung, welches Portfolio kann sie noch anbieten. Mal ist es wirklich eine Analysephase und Chancen ableiten. Und mal sind es wirklich Küchenprojekte, wo man dann anfängt zu backen, zu kochen, zu rühren. Und sehr viel zu verkosten.
Gibt es da, kannst du da aus dem Nähkästchen verraten, ob es vielleicht irgendwelche skurrilen Produktideen zum Beispiel gab oder lustige Produktideen?
Skurril.
Ohne jetzt jemanden nahe zu treten oder die seltsam waren irgendwie, die vielleicht nie eine Chance gehabt hätten im Markt?
Lass mich mal überlegen. Also klar, Projektnamen würde ich nie nennen. Skurril. Nö, eigentlich.
Oder vielleicht, wo du auch gesagt hast, no way.
Ja, das ist schon, das kam sicherlich schon öfters vor, wo ich dann no way gesagt habe, weil es die Dinge schon gibt auf dem Markt, überhaupt keinen Kundennutzen dabei, wo ich gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn, das Geld da reinzustecken. Das sage ich schon. Also durchaus sage ich dann auch mal nein oder sage Projekte ab, wo ich mir denke, es macht keinen Sinn, da Geld und Energie reinzustecken, weil wir werden nie irgendwie ein besseres Ergebnis erzielen oder wir werden nie eine Uniqueness erreichen. Nein, also das mache ich schon. Aber skurrile Themen, nein, so skurril wie deine Dino-Chips noch nicht tatsächlich, du dir so wünschst. Nein, das hatte ich noch nicht. Was vielleicht etwas verrückt war, ja, war tatsächlich im Hochsommer eine Entwicklung im alkoholischen Bereich. Das heißt, ich musste Cocktails entwickeln. Und ich bin ja generell jemand, der isst. Und man kann natürlich auch, wenn man verkostet, spucken. Aber ich spucke nicht aus. Ich esse das alles. Und da kam ich an meine Grenzen. Und gerade bei Alkohol, also das war schon bei 35 Grad in den Räumen. Und wenn dann die Kollegen reinkamen, das dunstet ja dann auch alles aus, wenn das da alles steht. Also das war schon wirklich sehr skurril. Und sehr witzig dann auch zum Schluss.
Ja, gut, das glaube ich.
Ja, definitiv. Also das war schon eine verrückte Entwicklung, die man sich sehr gut aufteilen musste auf mehrere Tage, an mehrere Wochen. Und da habe ich definitiv auch nicht das getrunken, sondern wirklich nur versucht, anders zu verkosten, indem du das ausspuckst. Ja, also das vielleicht so. Nee, ansonsten kann ich dir keine besonderen skurrilen Geschichten erzählen. Nein.
Okay.
Alles ganz professionell.
Sehr gut. Auch okay.
Langweilig, aber okay.
Welche Trends siehst du denn in der Zukunft? Das ist eine Frage, die wir oft stellen, ja auch bei den Episoden, die manchmal gleich, manchmal unterschiedlich beantwortet wird. Ist auch eine schwierige Frage natürlich irgendwie, aber jetzt aus deiner Perspektive auch in der Marktbeobachtung, und du hast ja überall auch deine Fühler in den unterschiedlichen Szenen auch, ob jetzt Hersteller, ob jetzt LEH und so weiter. Entwickelt sich da irgendwas, was jetzt vielleicht noch klein ist, aber du schon siehst, das wäre eine große Sache?
Der nächste große Big Bang, den
sozusagen,
möchtest du jetzt wissen. Woran ich wirklich stark glaube, ist das ganze Thema im Gesundheitsbereich, das Thema Personalized Nutrition. Also wirklich dieses Individualisierte, das ist das nächste Thema. Da gibt es jetzt seit neuestem einen neuen Studiengang, da beschäftigen sich die Menschen mit, weil es ist ja durchaus wissenschaftlich bewiesen, dass jeder Mensch anders ist, dass der Körper anders ist und dass jeder anders reagiert auf das, was er zu sich nimmt. Und da glaube ich extremst dran, dass da sehr, sehr viel passieren wird in Zukunft. Das immer noch im Kontext Gesundheit, auch dieses ganze Thema, ich habe das Gefühl, es verschmilzt jetzt wieder zunehmend Genuss und Funktionalität. Das werden auch, glaube ich, schon in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, wenn viele Produkte auf den Markt kommen, die Dinge stark miteinander kombinieren, zusätzliche Funktionen in den Produkten dazu kommen. Diese Welle hatten wir ja schon mal, ja, vor vielen Jahren. Und die kommt wieder zurück. Das heißt, alles ist angereichert mit Kollagen, ist ja auch gerade ein Riesenthema, ja. Ich esse es als Pulver, ich habe es jetzt im Riegel, in der Schokolade. Also das sind so Themen, wie macht es mich von innen noch schön und faltenfrei? Und also dieses ganze Thema wirklich Gesundheit, wie funktioniere ich in Zukunft? Auch das kommt jetzt gerade aus den USA, wie bleibe ich länger jung und altere ich nicht? Also all diese ganzen Themen, das wünschen wir uns ja alle, ja? Irgendwie unsterblich zu sein und immer faltenfrei zu bleiben und gesund zu bleiben, körperlich und mental. Also das sind so sehr, sehr große Themen. Nicht zu unterschätzen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ganze Thema KI. Definitiv, das begleitet uns die nächsten Jahre. Das ist erstmal der Anfang. Und kann uns vieles erleichtern, kann uns vieles verkomplizieren. Es ist gar nicht mehr die Frage, ob, sondern wie wir damit umgehen und wer für sich da welche Aspekte mitnimmt. Also das sind so die Themen. Und ich glaube auch, wir sehnen uns alle nach Erlebnissen, das wird bleiben in jeglicher Art und Weise, weil durch das KI, durch das Digitalisierungsthema, durch diese Verstärkung sehnen wir uns nach Menschen. Wir sehen uns nach echten Erlebnissen, nach Authentizität, nach Nähe. Und ich glaube, da wird jetzt auch viel sichtbar sein, in der Gastronomie auch. Wenn ich irgendwo essen gehe, möchte ich auf Augenhöhe angesprochen werden, ich möchte mich wohlfühlen, ich will das Gegenüber spüren. Und das merkt man ja auch schon in der Sterne-Gastronomie. Ja? Man kommt ja wirklich aus der Welt. Das war ja alles noch sehr steif und mit weißen Tischdecken und extremst, und es öffnet sich alles ein Stück weit. Es wird wieder etwas unperfekter, es wird wieder natürlicher, und das ist so das, ja, so das dritte Thema, glaube ich, diese Nähe, diese Nahbarkeit, diese echten Erlebnisse neben der ganzen digitalen Welt. Da glaube ich schon dran, dass das nächste Verstärkung sein wird.
Also ein breites Feld sozusagen.
Es gibt, glaube ich, nicht mehr nur das eine. Ja, es gibt nicht mehr schwarz und weiß. Es ist
Wobei ich jetzt sehr nicht überrascht, wollte ich jetzt sagen, aber ich meine jetzt nicht überrascht, sondern das finde ich natürlich interessant, diese Geschichte mit diesem Kollagen. Ja, man kennt das ja nur aus der Kosmetikindustrie.
Das so, fangen wir jetzt an.
Irgendwie komisch an
total
auch.
Total komisch. Und deshalb Kosmetik so. Und Food, na, das meinte ich mit funktional, das verschmilzt extremst. Das, was in der Kosmetikbranche damals schon voll Hype war, wie Avocado, hatten wir uns schon alle Jahrzehnte aufs Gesicht geschmiert. Irgendwann findet man sie im Supermarkt und futtert sie dann ja auch. Also von innen und von außen. Also das sind so.
Ich sehe schon, da müssen wir eher so in die Richtung Kollagenchips gehen.
Ja, ich glaube.
Im Dinosaurier-Look.
Ja, nicht schlecht. Wir sprechen immer über die Idee. Wir werden sie mal testen.
Patricia, vielen Dank, dass du heute Teil unserer Episode warst. Patricia Stets, Gründerin der Agentur Food Ideas, Beraterin für Marken und Unternehmen aus der F&B-Branche. Ein ganz, ganz netter Gast, der den weiten Überblick über die ganze Branche hat. Vielen Dank, dass du Teil dieser Episode warst.
Vielen Dank, Hannes, für das sehr nette Gespräch, für die gemeinsame Idee, an der wir jetzt in Zukunft, glaube ich, arbeiten werden.
Genau.
Und schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Sehr gerne. Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!